Ja, schlagt mit mir das Matthäusevangelium auf. Und wir werden dort aus Matthäus Kapitel 11 unseren Predigttext für heute zusammen lesen. Das ist Matthäus Kapitel 11. Und wir werden heute vor allem den zweiten Abschnitt zusammen anschauen, also ab Vers 7 und dann einfach bis Vers 15. Aber ich will für den Zusammenhang einfach das ganze Kapitel mit euch zusammenlesen. Also Matthäus Kapitel 11. Wir hören auf Gottes Wort. Und es geschah, als Jesus die Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, zog er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu verkündigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt, und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zurufen und sprechen: Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht, da sagen sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, da sagen sie, wie ist dieser Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Und dann überspringen wir einen Teil, gehen zu Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Wir beten noch einmal zusammen und dann schauen wir uns diesen Text genauer an. Vater, unsere Sehnsucht und unsere Bitte ist, dass du redest durch dein Wort zu uns. Herr, öffne die Augen unseres Herzens, öffne unser Verständnis, aber auch präge uns mit dem, was hier steht. Und wir bitten dich für dein Handeln, wir bitten dich, dass du durch deinen Geist an uns wirkst. Vater, ich bitte dich um Gnade, dass du mir hilfst, diesen Text recht zu erklären, in dem rechten Eifer auch und in der Zuversicht auf dein Wort, dass dein Wort wirksam ist und wie ein Hammer der Felsen zerschlägt. So bitten wir dich für dein Wirken unter uns. Amen. Wir kommen heute zu einem sehr herausfordernden Text im Matthäus-Evangelium. Es gibt viele Ausleger, die sagen, dass einige der Verse, die hier stehen, die schwierigsten Verse zu verstehen sind im ganzen Evangelium. Unter anderem dann vor allem um den Vers 11 und 12 herum und 13. Und so wollen wir heute viel Zeit investieren, oder wir müssen viel Zeit investieren, einfach diesen Text recht zu verstehen, ihn auch einordnen zu können, zu verstehen, was die Argumentation von Jesus an das Volk, was der Inhalt dieser Argumentation ist. Und wir werden gar nicht so sehr auf die Anwendung eingehen, vor allem zu Beginn der Predigt und dem Hauptteil der Predigt. Und wir werden dann erst am Ende dann einige persönliche Anwendungen auch anschauen zu diesem Text. Also es wird einer dieser Texte, wo wir, wie Petrus sagt, die Lenden unserer Gesinnung, unseres Denkens binden müssen und uns anstrengen müssen, uns hineinzuknien. Es ist auch ein Text, mit dem ich selber lange gerungen habe und mit dem ich auch immer noch in gewissen Aspekten ringe und den ich immer noch sehr schwierig finde. Und wir wollen eigentlich so vorgehen, wieder, wie wir es letztes Mal schon angesprochen oder gesehen haben, dass wir dem Text einige Fragen stellen oder vor allem eine Frage stellen, nämlich wozu ist dieser Text uns hier gegeben? Auch diese Verse, die wir heute anschauen wollen, ab Vers 7, wozu sind sie da? Wir haben letztes Mal gesehen, dass es wichtig ist, diese Frage an einen Text zu stellen. Und weil diese Frage uns wirklich herausfordert, zum einen über Texte wirklich nachzudenken, aber auch uns hilft, Texte auch zu erobern, könnte man sagen, sie wirklich zu verstehen, sie zu ergründen in ihrer Aussage. Und wir lesen zu Beginn unseres heutigen Textes in Vers 7, als diese unterwegs waren, die Johannesjünger, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Nun, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, um was es gehen könnte jetzt in den nächsten Versen. Und eine Möglichkeit, wenn wir diese Frage nach dem Wozu dieser Text gegeben ist, beantworten, könnte sein, Jesus wollte einfach einige Dinge über Johannes sagen und es erbot sich halt hier eine gute Gelegenheit an. Die Jünger von Johannes, sie kommen, sie gehen wieder. Das Volk hat Johannes vielleicht gerade wieder im Hinterkopf und Jesus ergreift diese Gelegenheit und sagt eigentlich sowas wie, übrigens, ich sage euch noch einige Dinge über ihn. Aber ich halte diese Antwort auf die Frage des Wozus dieses Textes für sehr unwahrscheinlich. Und zwar aus dem Grund, dass Jesus nie einfach nur so Wissen weitergibt. Er hat immer ein Ziel damit. Und dieses Ziel ändert sich auch nicht ständig. Also ein guter Pädagoge, ein guter Lehrer ist ein Lehrer, der nicht von einer Sache zur anderen springt. Er bringt seinen Schülern eine Lektion bei, und zwar bis sie es verstanden haben. Er ist nicht zufrieden, wenn sie es noch nicht verstanden haben und geht dann zur nächsten Lektion, sondern er bringt es ihnen bei, bis sie es verstehen. Und er benutzt mehrere Situationen und Aussagen. Er hat eine ganze Fülle von Mitteln an beider Hand, die ihm helfen dabei. Aber sie dienen alle diesem einen Lernziel. Und so sehen wir auch hier in diesem Kapitel einen großen roten Faden, der durch das ganze Kapitel durchgeht. Also es ist nicht so, dass Jesus eine Antwort zu Johannes gibt und dann redet er etwas über Johannes und dann schildert er die Städte und das sind unabhängige Themen, die nichts miteinander zu tun haben, sondern wir sehen einen roten Faden in diesem Text und den möchte ich, dass ihr als erstes auch seht. Wir sehen zum Beispiel in den Versen 2 bis 6, das haben wir letztes Mal ausführlich gesehen, dass Jesus das Thema des Zweifels anspricht und mehr noch, er spricht eigentlich über das Anstoßnehmen an Jesus. Also er sagt in Vers 6, und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Und wir sehen, dass das immer wieder vorkommt. In Vers 16 weist er dann die Menschen wegen ihrem Unglauben zurecht. Er sagt dann, wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen, ihren Freunden zurufen und so weiter. Und er sagt eigentlich in den nächsten Versen, das sind Menschen, die kritisieren und kritisieren. Sie haben Kritik an Johannes, sie haben Kritik an Jesus, sie nehmen Anstoß an dem Reich Gottes. Und Jesus reagiert also in diesem ganzen Kapitel eigentlich auf die Versuchung des Menschen, an ihm Anstoß zu nehmen. Nicht an ihn zu glauben, sich zu ärgern über ihn. In Vers 25 bis 30 geht es dann darum, wer wirklich glauben kann. Also wer ist eigentlich dazu fähig, keinen Anstoß zu nehmen an Gott und an Christus. Er sagt nämlich, dass der Vater es diesen Menschen offenbaren muss. Du hast es den Unmündigen offenbart, Vers 25. Und so scheint dieses ganze Kapitel auf diesen Höhepunkt in den Versen 25 bis 30 hinzuführen. Wer wird denn, was brauchen wir, was ist die ultimative Not des Menschen, der Jesus ablehnt und der an Jesus Anstoß nimmt? Das heißt, wir müssen jetzt diese Aussagen über Johannes im heutigen Text ab Vers 7 auch in diesem Licht wieder versuchen zu deuten und zu verstehen. Und das wird uns helfen, diese Verse auch richtig zu interpretieren. Also, wenn Jesus dem Johannes, Johannes ist ja in der Versuchung, an Jesus Anstoß zu nehmen, ihn nicht anzunehmen als Messias, in den Versen 1 bis 6 geantwortet hat, dann sollten wir jetzt also erwarten, dass er dieses Thema des Anstoßnehmens, aber auch die andere Seite des Annehmens, weiter vertiefen will, und zwar vor dem ganzen Volk. Und tatsächlich, nachdem er über Johannes geredet hat, mündet ja Jesus in diese Herausforderung an das Volk im Vers 14, wenn ihr es annehmen wollt. Also wir könnten sagen, dass der heutige Text, den wir uns anschauen wollen, der zweite Teil der Reaktion Jesu auf die Ablehnung, auf das Anstoßnehmens ist. Nun, Jesus hat ja bereits dem Johannes geantwortet und jetzt spricht er dieses ähnliche Problem an, was beim ganzen Volk zu sehen ist. Er fing an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Und was sagt er jetzt dieser Volksmenge? Er stellt ihnen drei Fragen. Und zwar sind das Fragen, es gibt ja verschiedene Arten von Fragen. Man kann eine Frage stellen, um Informationen zu bekommen von dem anderen. Ja, wo warst du gestern zum Beispiel? Dann will ich etwas wissen. Man kann aber auch Fragen stellen, die zum Anregen, zum Denken anregen sollen. Und das sind diese Art von Fragen, die Jesus ihnen stellt. Und wir müssen uns jetzt diese Situation wirklich bildlich vorstellen. Da ist diese Menschenmenge um Jesus herum. Die haben gerade gesehen, dass Johannes Jünger weggeschickt wurden von Jesus. Die haben die Heilungen auch miterlebt. Und Jesus dreht sich jetzt um und wahrscheinlich ruft er laut, er redet zur ganzen Menge, er sagt, was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Und die Menschen hätten gewusst, wer Jesus meint. Sie hätten gewusst, Jesus redet jetzt über Johannes. Und die waren wahrscheinlich gespannt. Man kann sich vorstellen, die Stille in diesem Volk, Jesus hat wahrscheinlich eine Weile gewartet, bis er die Antwort gegeben hat. Die Leute haben sich gegenseitig angeschaut, ja, was haben wir denn, wozu sind wir in die Wüste gegangen zu Johannes? Und dann greift Jesus sozusagen eine mögliche Antwort auf und er sagt dann, wir sind übrigens, wer gerade die Stelle verloren hat, wir sind im Vers 7 noch, ein Rohr, das vom Wind bewegt wird. Und was Jesus hier meint, ist ein Schilfrohr. Schilf ist eine Pflanze, die sehr hoch werden kann, die kann sehr groß wachsen und die hat so ein Rohr in der Mitte und die hat so viele Blätter dann oben. Und im Wind war es so, dass diese Rohre eben stark von einer Seite auf die andere Seite hin und her schwanken konnten. Und der Wind konnte das Rohr oder diesen Schilf wirklich manchmal beugen. Und eine Pflanze, die in der Nähe von Gewässern wächst, und also man könnte eigentlich sagen, eine sehr unpassende Pflanze für die Wüste, nicht wahr? Was seid ihr denn in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Das heißt, Jesus nimmt eigentlich eine Antwort, die etwas absurd klingen soll auch. Wir haben doch kein Schilf gesehen in der Wüste. Und übertragen gesehen, Johannes war doch nicht wie so ein Schilfrohr im Wind. Wir könnten sagen, auf Deutsch ist dieser Hebraismus eigentlich ein Fähnlein im Wind zu sein. Also jede Meinung oder jeder Druck von außen wird diese Person wieder verändern und die Meinung wieder ändern. Und die Menschen haben nachgedacht, ja, war Johannes denn so? Nein. Johannes war ein unbeugsamer Mensch, der einen Eifer für die Gebote Gottes hatte, dass er sogar die Pharisäer wagte zu verurteilen. Ihr Ottenbrut, sagte er ihnen, tut der Buße würdige Früchte. Und diese Menschen hätten sich angeschaut und gedacht, Jesus, nein, das haben wir nicht gesehen in der Wüste. Für sowas würden wir nicht in die Wüste rausgekommen sein. Also egal, was man von Johannes sagte, das war er auf keinen Fall. Und die Meinungen über Johannes waren sehr gespalten, nicht wahr? Die religiöse Obrigkeit kritisierten ihn. Und wie wir es auch später sehen im Kapitel, auch viele stimmten dieser Kritik offensichtlich zu. Aber dennoch hielten ihn andere für einen Propheten. Und es war sehr gespalten und es war eine sehr große Meinungsunterschiedlichkeit, wer Johannes ist. Aber da konnten sich alle wahrscheinlich sagen, ja, das war er nicht. Er war kein Fähnlein im Wind. Das wäre eine absurde Antwort. Und dann stellt Jesus die zweite Frage, oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Vers 8, einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Und das Volk hatte wahrscheinlich gut in Erinnerung, wie Johannes mit seiner rauen Kamelhaarkleidung aufgetreten ist. Und der Mann, der in der Wüste schlief, auf dem Boden. Und es ist interessant, dass Jesus hier jetzt eine Anspielung sogar auf die Politiker macht, die damaligen Hofbeamten mit diesen weichen Kleidern. Und er greift hier ein allgemeines Klischee eigentlich auf, dass diese Höflinge mit ihren weichen Kleidern etwas eben abgehoben waren von der Realität des Lebens und auch von der Realität des Leidens des Volkes. Aber Johannes hingegen war ein Mann des Volkes. Er entbehrte sogar viel mehr als die meisten im Volk. Er war wild, er war ungezähmt, er war das pure Gegenteil eines Höflings. Und vielleicht meint Jesus auch mit diesem Anspielung an die Königshäuser, sagt er auch, ja, Johannes war nicht zu manipulieren. Er war nicht einfach ein Machtwerkzeug der religiösen Elite, die dann auch politisch sich vermischt hat mit dem Königshaus und so weiter. Man musste ja sogar in die Wüste raus, um ihn zu hören. Das betont ja Jesus auch in diesen Fragen. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Und wieder war die Frage, nein, das wäre absurd, Johannes so darzustellen. Egal, was wir über Johannes denken, er war auf jeden Fall kein Hofbeamter, kein typischer Höfling. Und Jesus führt das Volk jetzt zu dieser dritten Frage. Er sagt im Vers 9, oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Und jetzt, was Jesus mit dieser Frage macht, ist, er geht jetzt bewusst mitten in diese Kontroverse hinein. Ist Johannes ein Prophet Gottes oder nicht? Ist er von einem Dämon besessen, wie die Leute über ihn sagen, oder ist er vom Geist Gottes besessen? Ein Propheten? Und dann sagt er, ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Und was wir hier sehen, ist, dass Jesus sich bewusst zu Johannes stellt. Er bestätigt seine Person und zwar mehr, als alle erwartet hätten. Und die letzten beiden Fragen, die Jesus vorher gestellt hat, da hat Jesus die Menschen vorbereitet auf diese dritte Frage. Nämlich er führt sie dahin zu sehen, das muss ein außergewöhnlicher Mann gewesen sein. Das muss ein Prophet Gottes gewesen sein. Und das ist das Argument in Versen 7 bis 9. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, das wäre doch nicht so überzeugend, dass Johannes wirklich ein Prophet wäre. Das sind doch keine 100% klaren Zeichen, dass jemand wirklich von Gott gesandt ist. Es gibt vielleicht viele, wo man denkt, dass sie kein Fähnlein im Wind sind. Es gibt ja auch viele in der Politik, die sich darstellen als Menschen, die sehr unabhängig sind, sehr zielstrebig sind, die sagen, nein, nein, wir sind keine Marionetten des Deep States oder von irgendwelchen großen Konzernen oder Geld geben und so weiter. Wir sind unabhängig, wir wollen das Positive für das Volk. Es gibt auch im christlichen Bereich, gibt es viele, die so auftreten und sehr zielstrebig scheinen, Menschen zu sein scheinen, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Das sind doch keine sicheren Zeichen, dass jemand wirklich von Gott ist. Es gibt auch viele, die sich darstellen als Männer des Volkes oder als Frauen des Volkes und zumindest den Eindruck erwecken können, dass sie so sind. Aber man muss hier bedenken, dass viele in der Volksmenge Johannes wirklich kannten. Und zwar gut kannten. Er hatte ja über Monate, wenn nicht Jahre hinweg, vollmächtig unter ihnen gepredigt und die Schriften ausgelegt. Und zwar mit solch einer Wirksamkeit, dass die Leute in Massen zu ihm kamen und fragten, was sollen wir tun? Die einen stellten die Frage und er hat sie beraten. Die Soldaten stellten die Fragen, die Zöllner stellten die Frage. Menschen aus allen Schichten kamen zu ihm. Und nicht nur das, mit vielen seinen Jüngern hatte er engen Umgang gehabt. Vielleicht war es so, dass viele im Volk auch draußen waren in der Wüste und einige Tage dort gewesen waren, ihn wirklich erlebt hatten, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Und wie er wirklich war. Und es ist nicht so wie heute oft bei Johannes gewesen, wie wenn man zum Beispiel einem YouTube-Prediger folgt, man keine Ahnung hat eigentlich, wie er wirklich lebt. Wie ist er in seiner Familie? Wie ist er mit denen er täglich zu tun hat? Und es ist leider so, dass wir in einer Zeit sind, die das sehr begünstigt, dass man eine beeindruckende Fassade aufbauen kann. Aber letztlich moralisch scheitert. Und wir haben viele Beispiele dazu, leider. Gerade wenn die persönlichen Beziehungen offenbart werden, wenn das Herz offenbart wird durch Schwierigkeiten, durch Krisen. Aber Johannes wurde wirklich als Person gefolgt, von Freunden und Feinden, von Jüngern und Kritikern, und er wurde beobachtet. Und Johannes wurde gerade von denen, die im Königshof waren und von den Schriftgelehrten in Jerusalem kritisiert, von denen in Frage gestellt. Und deswegen, und die haben natürlich das Volk beeinflusst mit ihrer Meinung. Die haben gesagt, ja, Johannes hat einen Dämon. Und deswegen brauchte die Volksmenge diese Erinnerung, was habt ihr in der Wüste gesehen? Was ist wirklich für euch offenbar geworden, als ihr rausgegangen seid? Johannes wird von denen in feinen Gewändern kritisiert, aber was habt ihr gesehen? Und das war ein starkes Argument für die Volksmenge. Also jeder, der wirklich ehrlich über diese Frage nachdachte, musste sagen, Johannes war ein großer Prophet. Also, die Größe von Johannes wird hier in diesen Versen dem Volk vor Augen gestellt. Und Jesus sagt mit seinem eigenen Wort, Jesus ist der, der die Wunder tut, der die Zeichen des Christus tut. Und was Jesus sagt ist, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Und dann sagt Jesus in Vers 10, denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Und hier zitiert Jesus den Propheten Maleachi. Das war auch einer der Gründe, weshalb wir zurückgegangen sind in den letzten Monaten zum Propheten Maleachi und auch Maleachi 3 zusammen angeschaut haben, mit dieser Prophezeiung auf diesem Boten, der kommen würde. Es ist genau genommen eigentlich ein kombiniertes Zitat aus 4. Mose und vor allem auch Maleachi 3, Vers 1. Und Jesus sagt hier, ja, Johannes ist auch nicht einfach einer unter vielen Propheten. Er erfüllt nämlich diese wichtige Aufgabe, diese prominente Rolle des Boten, der direkt vor Jahwe hergehen wird. In Maleachi geht es ja um Gott selbst, der einen Boten vor sich sendet. Und ich glaube auch, dass dieses Zitat aus Maleachi der Schlüssel ist, um diese schwierigen Verse in Vers 11 und 12 zu verstehen. Jesus sagt ja dann in Vers 11, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Jetzt, wie müssen wir das verstehen? Was meint Jesus genau, wenn er das sagt? In welchem Sinne ist denn Johannes der Größte jemals von Frauen geborene? Jesus hat vorher von der Vollmacht Johannes eigentlich gesprochen, von der Unbeugsamkeit Johannes. Ist es so, dass Jesus hier meint, dass Johannes mehr Vollmacht hatte als alle Menschen? Vielleicht ein stärkeres Gebetsleben, einen radikaleren Umgang mit Sünde. Und da müsste man ja auch sagen, dass Johannes heiliger oder wirkungsvoller war als ein Mose, als ein Daniel, als ein Elia. Aber viele von denen hatten Wunder getan. Elia hatte unter anderem die großen Wunder des Alten Testaments wurden von Elia und Elisa getan. Durch den Elia hatte Gott es 3 Jahre nicht mehr regnen lassen. Soweit wir wissen, hat Johannes keine Wunder getan. Ein Mose hatte das Meer gespaltet, ein ganzes Volk aus Ägypten geführt. Ein Josua hatte sie durch den Jordan geführt. Johannes hat sie nur im Jordan getauft. Und da kommt diese Frage auf, in welcher Hinsicht ist Johannes der Größte? War er wirklich heiliger, war er demütiger als ein Mose, der demütigste Mann war, der auf der Welt war? Und die Frage ist, in welchem Sinne ist es so, in welchem Sinne meint Jesus, dass Johannes der größte Mensch war? Nun, Jesus sagt es in unseren Versen. Er sagt, er beginnt ja in den Versen 7 bis 8 mit der Vollmacht. Er beginnt zwar mit diesem beeindruckenden Auftreten von Johannes, aber er zeigt, dass dies nur ein Zeichen war für seine heilsgeschichtliche Schlüsselfunktion im Versen 9 bis 10. Ja, einer, der mehr ist als ein Prophet, und dann Vers 10, denn dieser ist, also wieso ist er mehr als ein Prophet? Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her. Also wieso ist er ein Prophet? Aufgrund der Tatsache, dass Johannes diese große Ehre hatte, der Vorgänger des Messias zu sein, die Stellung von Johannes, seine Wichtigkeit, seine Schlüsselfunktion im großen Plan Gottes, und die macht seine Person so groß. Im Griechischen steht hier das Wort Megas, kann man auch sagen laut. Johannes war eine laute Person, eine Stimme in der Wüste, die ruft: Bereitet euch vor auf den Herrn. Bereitet dem Herrn einen Weg. Und er war deswegen der Größte. Stell dir vor, du kommst aus dem dunklen Keller, jetzt die Kellertreppe hoch, und oben ist die Tür ins Haus, die steht offen und Licht strömt von dieser Tür in den dunklen Keller runter. Und du gehst jetzt Stufe um Stufe höher und was wird passieren? Jede Stufe wird etwas heller beleuchtet werden, nicht wahr? Und dann irgendwann kommst du zur obersten Stufe, direkt vor der Tür, die in den Wohnbereich geht. Und diese Stufe, die wird die hellste sein. Die wird am allerhellsten sein. Und das meint Jesus. Johannes ist die letzte Stufe vor dem Anbrechen dieser neuen Realität des Reiches Gottes in Jesus Christus. Und er ist die hellste Stufe im Vergleich zu allen Propheten, im Vergleich zum Gesetz und den Propheten, die prophezeit haben, bis auf Johannes. Jesus meint diese Art von Größe. Er meint seine Wichtigkeit als Vorgänger des Christus und er führt es weiter aus im Vers 13. Schaut mal, er sagt, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Also wir sehen hier auch wieder, alles im Alten Testament, dass die Wörter Propheten und das Gesetz oder Gesetz und Propheten sind ein hebräischer Ausdruck für den ganzen Tanach, für das ganze Alte Testament. Die Juden haben das Alte Testament aufgeteilt, eigentlich in diese zwei Kategorien, das Gesetz, die Bücher Mose unter anderem, und dann auch die Propheten nach ihm, nach Mose. Und Jesus sagt, alles führt hin bis zu dieser letzten hellsten Stufe. Und es ist interessant, dass Jesus dann sagt, er ist der Elia, der kommen soll. Nun, Elia wurde damals im Rabbinertum als der größte Prophet des Alten Testaments gesehen. Das sehen wir in den Makkabäern, wir sehen das immer wieder in jüdischen Schriften zur Zeit von Jesus. Und deswegen, und die Juden haben gesagt, dass deswegen im Malachi 3, am Ende des Kapitels 3, er eben dieser Bote sein soll, dieser Vorreiter des Messias. Das Zitat wörtlich lautet Malachi 3, Vers 23 und 24, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Band schlagen muss. Und Jesus sagt jetzt, die Tatsache, dass Johannes die letzte Treppenstufe ist, diese Tatsache macht ihn zum Elia. Er ist diese Elia-Figur aus Malachi. Er ist der größte Prophet des Alten Testaments. Und das bedeutet nicht, dass Johannes eine Art Wiedergeburt von dem Propheten Elia war. Der Prophet Elia wurde ja in den Himmel entrückt mit feurigen Wagen und Rossen. Und es ist nicht so, dass Johannes jetzt wieder quasi Elia ist, der zurückkommt auf die Erde. Johannes wurde geboren als Baby. Er war wirklich ein anderer Mensch als Elia. Und Johannes selbst hat sogar abgestritten, dass er Elia war. In Johannes 1, Vers 21, wahrscheinlich, weil die Juden diese Prophezeiung missverstanden. Sie dachten, dass wirklich Elia selbst wieder aus dem Himmel kommen würde. Aber der Engel sagt ja den Eltern von Johannes in Lukas 1, dass er ein Prophet, der im Geiste und in der Kraft Elias kam. Und für den Juden bedeutet er, dass er kommt im Geiste und in der Kraft des stärksten, des größten Propheten des Alten Testaments, des Elia. Also Johannes sagt zwar, ich bin nicht Elia so, wie ihr es erwartet, aber er ist dieser Elia-ähnliche Prophet, der sogar größer als Elia selbst ist. Gott hatte Johannes ja mit seinem Geist ausgestattet. Er hatte ihm viel Vollmacht gegeben. Er war ein großer Mann. Aber es war vor allem seine Aufgabe, sein Privileg, diesen Übergang zu sein zum neuen Bund. Das machte ihn zum größten von Frauen geborenen Menschen. Also der Zusammenhang zeigt uns, das ist so wichtig, um diesen Text zu verstehen, was Jesus meint mit der größte von Frauen geborene. Und Jesus ist natürlich dieses Licht, was durch die Tür kommt und die Kellertreppe erleuchtet und auch den Johannes so sehr beleuchtet. Jesus ist letztlich der, der Johannes groß macht. Jesus sagt ja mit diesem Satz auch einige Dinge über sich selbst. Der Zusammenhang ist ja, dass Johannes eben vor Jesus hergeht. Das sehen wir in Matthäus 4, sagt auch hier Vers 18 und 19. Jesus sagt, denn Johannes gekommen, Vers 19, der Sohn des Menschen ist gekommen. Und Jesus zitiert jetzt diesen Vers, den wir gelesen haben in Vers 10. Und er zitiert Malachi. Und in Malachi 3 geht es ja darum, dass, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Wer redet hier? Jahwe selbst. Also dieser Bote, geht vor Jahwe selbst her. Also wer ist der, der nach ihm kommt? Jahwe oder Jesus? Beides. Jesus identifiziert sich mit diesem Zitat, mit der Erklärung über Johannes, sagt er, ich bin der Herr, der Gott Israels, der nach ihm kommen wird. Das heißt, die Tatsache, dass Johannes ein großer Prophet war, legitimiert die Person, die nach ihm kommt, beweist seine messianische Identität. Insbesondere, da ja Jesus auch diese ganzen messianischen Wunder tut, die Werke des Christus, die haben wir im Vers 2, wie wir in Vers 2 gelesen haben, letztes Mal. Okay. Aber es ist doch jetzt interessant, dass Jesus nicht sagt, Johannes ist der größte jemals von einer Frau geborene Mensch, aber dass er selbst noch größer ist, nicht wahr? Jesus sagt es nicht, sondern er sagt im Vers 11, unter denen, die von Frau geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Jesus redet jetzt über dieses Reich der Himmel. Und er sagt sogar, dass verhältnismäßig geringe Personen in diesem Reich. Also vielleicht haben wir seine Jünger, seinen eigenen Apostel im Hinterkopf. Wir haben in Kapitel 10 gesehen, was für unterschiedliche und auch durchaus problematische Männer unter ihnen waren. Jesus redet in Kapitel 21 davon, dass die Zöllner und die Huren in dieses Reich hineingehen. Und Jesus sagt jetzt, dass diese Personen größer als Johannes sind. Nun, in welchem Sinne größer? Und wir können jetzt sagen, wenn wir größer sein sollen als Johannes, um im Reich Gottes zu sein, können wir alle verzweifeln, nicht wahr? Aber Jesus meint hier, sie sind auch in ihrer Position, in der Art der Privilegierung größer als Johannes ist. Also wenn er vorher über die Treppenstufen geredet hat und über diese oberste Treppenstufe, dann redet er jetzt über die Gegenstände in diesem hell erleuchteten Raum, in dem Haus Gottes, in dem man über die Kellertreppe Zugang hat. Und die letzte Stufe ist die hellste, aber wenn man einmal im Raum ist, dann ist es richtig hell. Also ganz konkret sagt Jesus, wenn wir in diesem neuen Bund, der durch das Blut Jesu von Gott mit uns geschlossen wurde, dann sind wir so privilegiert, dann sind wir so erleuchtet, wir haben so einen tiefen Einblick in die Geheimnisse Gottes, die im Alten Testament auch für Johannes nur schattenhaft zu erkennen waren. So dass die ganze Erkenntnis und alle Privilegien, selbst dieses Volkes Israel, was mit Manna gespiesen wurde, dagegen verblassen. Und in gewisser Weise ist es das, was auch der Schreiber des Hebräerbriefes macht. Er beschreibt ja auch sehr ausführlich die Größe der alttestamentlichen Glaubenshelden in Kapitel 11 und dann im Vers 32 sagt er, und was soll ich noch sonst sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen würde von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen und sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und er geht dann weiter und er sagt dann im Vers 39, und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Wieso hat er etwas Besseres für uns vorgesehen? Weil wir größere Helden sind als Daniel oder als Jephtha oder Gideon? Nein. sondern weil wir jetzt im Lichte einer größeren Offenbarung der Herrlichkeit Gottes stehen. Vorher waren wir im Keller, jetzt stehen wir im Wohnzimmer Gottes. Und das hilft uns jetzt, die nächsten Verse auch zu verstehen. Und ich glaube, wir müssen sie in diesem Licht jetzt deuten und interpretieren. Jesus sagt, Vers 11 nochmal, doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Okay, und hier haben wir jetzt einen Vers, der auf zwei Ebenen sehr schwierig zu verstehen ist. Und das erste ist, dass dieses Wort Gewalt leiden und das Wort, was dahinter steht im Griechischen, das Wort Biazo, und das ist eine ganze Wortgruppe, die auf Biazo aufbaut. Es gibt eine große Diskussion unter den Gelehrten, unter den Griechischkennern, ob das Wort hier wirklich negativ zu übersetzen ist, im Sinne von Gewalt leiden, das ist ja etwas Negatives, also Gewalt als etwas Schlimmes, oder ob es eher positiv zu deuten ist, im Sinne von sich mit Kraft einen Weg bahnen. Und es gibt linguistische, also sprachliche Argumente auf beiden Seiten. Und die Art und Weise, wie man das Wort übersetzt, steuert auch die Übersetzung des ganzen Verses. Zum Beispiel das Wort aber, mit dem Vers 12 in vielen Übersetzungen beginnt, kann auch als und übersetzt werden. Oder man kann es im Deutschen auch einfach weglassen. Und würde zum Beispiel besser zu einer positiven Deutung passen. Also doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Und von den Tagen des Johannes des Täufers an bis jetzt bricht sich das Reich der Himmel mit Kraft Bahn. Und das gleiche Wort wieder kommt im zweiten Teil des Verses vor. Und entschlossene Menschen ergreifen es, könnte man sagen. Ja, also statt Gewalttätige reißen es an sich, entschlossene, kräftig entschlossene Menschen ergreifen es. Nun, das ist nicht ein großes theologisches Problem, weil beide Richtungen bringen keine neue Lehre in die Schrift hinein. Also wir sehen im Rest der Bibel, dass sowohl Christen verfolgt werden, dass das Reich Gottes Gewalt leidet, aber auch, dass die Buße in das Reich hineinkommen etwas ist, was Entschlossenheit fordert. Also sowohl die negative als auch die positive Deutung dieses Wortes ist im Einklang mit der ganzen Schrift. Aber trotzdem müssen wir das durchdenken. Was meint Jesus hier wirklich? Ist es eine positive Deutung? Was meint er im größeren Kontext hier? Und ich persönlich, ich tendiere eher zur positiven Bedeutung. Und historisch kam diese Bedeutung das erste Mal eigentlich in der Zeit der Reformation auf. Es ist aber nicht so, dass alle, die reformatorisch denken, heute das auch glauben. Viele in der, zum Beispiel die E. Carson und weitere Gelehrte, die sich wirklich gut auskennen im Griechischen, würden eher sagen, es ist eine negative Bedeutung, Gewalt. Aber ich tendiere dazu trotzdem zu dieser positiven, hauptsächlich aus dem Grund, dass der Text als Ganzes aus meiner Sicht dann mehr Sinn ergibt. Was hat Jesus gerade gesagt? Jesus hat gesagt, dass der Kleinste im Reich Gottes größer ist als Johannes. Das heißt, Jesu Jünger, diejenigen, die seinem Bußaufruf antworten mit Glauben, er sagt, dass diejenigen größer sind als Johannes, dass sie mehr Licht haben, dass sie privilegierter sind als die Heiligen des Alten Testaments. Und woran erkennt man das? Die Jünger Jesu erfahren viel unmittelbarer die Kraft des Reiches Gottes, was gerade einbricht in diese Welt, sich einen Weg bahnt in diese Welt. Von den Tagen des Johannes des Täufers an bis jetzt, das ist gerade dieser Zeitraum, in dem Jesus mit seinen Jüngern wirkt. Und in dieser Phase stimmt das, was in der positiven Deutung zu lesen ist, völlig. Von den Tagen des Johannes des Täufers an bis jetzt bricht sich das Reich der Himmel mit Kraft Bahn und entschlossene Menschen ergreifen es. Jesus, aber auch seine Jünger erfahren ja die Kraft Gottes. Die Jünger werden ausgesandt in Kapitel 10 und sie sollen Kapitel 10, Vers 8 Kranke heilen, Aussätzige reinen, Tote auferwecken, Dämonen austreiben. Also alle Wunder, die eigentlich im Alten Testament vereinzelt vorkommen, sollen jetzt geballt bei diesen 12 Jüngern und Jesus zum Vorschein kommen. Das Reich Gottes bricht. Das Reich der Himmel bricht sich mit Kraft Bahn. Sie sind größer als Johannes der Täufer, weil sie das Privileg haben, jetzt in diesem Dienst die Kraft Gottes zu erleben, wie Johannes sie nie erlebt hat. Und die Auswirkung ist, dass entschlossene Menschen es ergreifen. Viele sehen die Wunde, sie sehen die Taten des Christus und sie tun entschlossen Buße, sie ergreifen das Licht der Erkenntnis Gottes in Jesus. Und seht, das ist auch eine Demonstration der Macht des Reiches Gottes, sogar eine größere als die Wunder. In Matthäus 21, Vers 31 sagt Jesus Christus zu den religiösen Leitern und er beschämt sie damit. Er sagt, die Zöllner und die Huren gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Sie drängen sich hinein, sie ergreifen es entschlossen. So entschlossen, dass sie dann zu ihm kommen und aus Liebe für die Vergebung weinen und ohne Beachtung der Menschen um sie herum und kommen und zu seinen Füßen weinen und seine Füße abtrocknen mit ihren Haaren. Und Paulus verbindet dieses mächtige Bahnbrechen des Reiches Gottes mit der Gewissheit der Gläubigen. Wir haben das letztes Mal gelesen bei den Thessalonichern, denn unser Evangelium, 1. Thessalonicher 1, ist nicht nur in Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Also wie argumentiert Jesus in dieser Rede an dieses Volk? Erstens, er sagt, schaut euch das Leben von Johannes dem Täufer an. Seht seine Vollmacht, seht sein Wirken. Es ist das Wirken eines Mannes, der voll ist vom Heiligen Geist. Es ist das Wirken eines Propheten. Und dann zweitens sagt Jesus, wieso ist Johannes so beeindruckend? Wieso ist er so vollmächtig? Und der Grund ist, dass er von Gott privilegiert wurde, diese Schlüsselrolle einzunehmen, vor dem Messias herzugehen, die letzte Stufe, die am allerhellsten beleuchtet ist. Und dann drittens sagt er, schaut jetzt, was nach Johannes passiert. Seht, wie das Reich Gottes mit Macht einbricht. Ihr habt die Wunder gerade gesehen. Seht die Heilungen, seht die Dämonen, die mit gewaltiger Kraft ausgetrieben werden. Seht auch die Gewissheit, den Glauben derer, die eingehen. Seht die Umkehr von harten Sünden. Menschen, die ihr Leben lang sich verkauft haben, ihren Körper verkauft haben. Und sie kommen jetzt zu Jahwe und sie werden jetzt fromm. Seht den Zöllner, der sein Leben lang sein Gewissen abgestumpft hat, wo er gegen sein Volk vorgegangen ist. Seht den Zöllner, der jetzt umkehrt. Seht, wie entschlossene Menschen das Reich Gottes ergreifen. Seht die Liebe derer, die vergeben wurden. Und dann viertens, seid solche, die es für sich persönlich ergreifen. Er sagt ihnen, und wenn ihr es annehmen wollt, Vers 14, wenn ihr es annehmen wollt, diese Schlüsselposition von diesem Elia, die wird euch nichts bringen, wenn ihr es nicht annehmt. Er sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Er sagt ihnen eigentlich damit, und das werden wir nächstes Mal mehr vertiefen, er sagt ihnen, selbst all diese Beweise werden einen Sünder nicht überführen, wenn er nicht Ohren hat. Seid die, die es persönlich ergreifen, sich. Vielleicht kennt ihr diese Filme oder vielleicht habt ihr auch schon so eine Dampflokomotive gesehen. so in echt. Wir sind mal mit den Kindern, haben wir eine gesehen, wie sie so abgefahren ist. Und aus den Filmen kennt man es auch, ne, wie sie so langsam eben Geschwindigkeit aufnehmen. Und so eine Dampflokomotive ist wirklich ein Monster. Ich weiß nicht, wer schon vor einem gestanden ist. Und dieses Dröhnen der Pfeife und diese riesen Rauchwolke und dieser Motor, ne, ist einfach ein gewaltiges Ding. Es ist megas, es ist laut, so wie Johannes. Und Jesus sagt eigentlich, die Lokomotive sozusagen ist jetzt da, sie fährt ab, sie gewinnt an Geschwindigkeit. Sie fährt an euch vorbei, wenn ihr sie nicht ergreift. Ergreift die Fahrt, lasst sie euch mitnehmen, seid entschlossen, lasst das Gepäck hinter euch, nehmt die Reling, zögert nicht an dem Bahnsteig. Und ich möchte zur Anwendung kommen, jetzt kurz, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir die Anwendung sehen. Erstens, Johannes' hohe Stellung brachte einen gottesfürchtigen Charakter hervor. Denkt daran, dass Johannes wirklich vom Heiligen Geist verändert wurde und dem entsprach, dieser hohen Position, die er hatte. Das muss auch bei uns der Fall sein. Wir, die wir gläubig sind, die wir das ergriffen haben durch die Gnade Gottes, wir stehen vor einer größeren Realität als Johannes. Wir erwarten das zweite Kommen Jesus, das Auflösen dieser Erde, eine neue Schöpfung. Und Petrus sagt, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Wo sind die Propheten Gottes? Wo sind die Männer und Frauen Gottes, die den Herodesen dieser Welt die Stirn bieten? Wo sind die, die furchtlos Gottes Gesetze verkündigen und sein Evangelium? Bringe dein Leben in Ordnung vor dem Herrn. Trenne dich von dem, was dich hindert. Sag nicht der Hebräerbrief, nachdem er diese wunderbaren Worte im Kapitel 10 gesagt hat, dann im Kapitel 11 gesagt hat, und diese alle, also das Gesetz und die Propheten, alle bis Johannes, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen haben, das Verheißene nicht erlangt. Und dann sagt er, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Dieser Text gibt auch eine Anwendung für diejenigen, die nicht im Reich Gottes sind und die noch keinen Frieden und keine Gewissheit haben, in Christus geborgen zu sein. Jesus fordert eine Entschlossenheit. Er sagt, dass wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, er sich finden lassen wird. Und dieses Ergreifen des Evangeliums ist ein kräftiges Ergreifen, ist ein vehementes Ergreifen. Jesus sagt im Lukas-Evangelium, ringet danach, durch die enge Pforte zu gehen, denn viele werden es versuchen und werden es nicht tun, werden es nicht erlangen. Gerade auch die Kinder hier im Raum, ihr kennt die Pilgerreise, ihr kennt die Szene, wo der Christ sich durchkämpfen muss mit seiner Rüstung und sich in dieses Reich kämpfen muss und die Soldaten am Tor ihn schlagen, ihm wehtun und er kämpft sich aber entschlossen durch. Und du sagst vielleicht, ja, ich bin noch nicht sicher, ob ich ein Jesus bin, ich bin nicht sicher, ob ich gerettet bin und du beklagst dich vielleicht darüber. Ab und zu hast du ein wehmütiges Gebet, was du Gott sagst oder du sagst, ja, das ist schon etwas, was ich in Ordnung bringen muss. Aber eigentlich gibt es Prioritäten. Es gibt vieles, was höher priorisiert ist von dich. Es ist vieles, was wichtiger ist für dich. Der Spaß, die Gesundheit, die Bequemlichkeit, der Beruf, Und diese Dinge haben einen höheren Rang als Gespräche über dein Seelenheil mit Menschen, die dir helfen können. Die haben einen höheren Rang als das Gebet und das Flehen vor Gott. Wir haben es heute Morgen gehört, wir haben Menschen in der Kirchengeschichte, ganz viele, die nicht gegessen haben, weil sie keine Ruhe haben vor Gott. Es braucht eine entschlossene Absage gegenüber der Sünde. Eine entschlossene Umkehr zu Jesus, ein Fliehen zu Christus mit aller Gewalt. Ein Flehen zu Gott um ein neues Herz. Welchen Fleiß, welchen Einsatz und Entbehrung haben manche Menschen für beruflichen Erfolg geopfert? Für die Forschung, um reich zu werden? Und doch, wie schnell vergehen diese Dinge? Wie viel mehr sollten wir alles einsetzen, um Frieden mit Gott zu haben? Ich weiß noch, wie ich beeindruckt war als Junge, wo ich einen, der war so ein Sportstar in der Schweiz, ein Weltklasse-Marathonläufer, kam auch aus dem Kanton Aargau, wo ich gewohnt habe. Und ich weiß noch, wie es mich beeindruckt hatte. Er hat täglich 30 Kilometer zurückgelegt. Das ist mehr, als die meisten Leute rennen können. Als Training. Und seine Zehen waren verkrüppelt. Seine Zehen waren fast nicht mehr existent, weil er sie verkrüppelt hat über jahrelanges Training, um seine Stellung halten zu können, um den Marathon schneller zu laufen. Wie viel geben Menschen für Dinge, die vergänglich sind? Ergreife entschlossen das, was nicht vergänglich ist. Und dann drittens und letztens, lasst uns Sehnsucht haben nach der Kraft Gottes. Und ich denke, wir können sagen, auch nach Zeichen und Wundern, wir dürfen Sehnsucht haben nach übernatürlichen Dingen. Wir dürfen uns freuen, dass in Indien viele zum Glauben gekommen sind, weil sie geheilt werden von Jesus. Wir dürfen uns freuen, dass in islamischen Ländern viele durch Träume zum Glauben kommen. Aber es muss eine große Sehnsucht danach sein, vor allem nach dieser Kraft des Evangeliums in den Herzen der Menschen um uns. Dass das Wort Gottes nicht nur im Wort zu uns kommt, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Es war 1859, ein Nachmittag in Coleraine, das war eine Stadt in Nordirland. Und der Himmel über Coleraine hängt schwer und grau, als die Schulglocke schlägt. Es ist der 10. Juni in diesem Jahr und die Stadt ist klein, es ist eine kleine bäuerliche Stadt. Aber seit Wochen ist eine seltsame Spannung in der Luft. Man spricht von Gebetsversammlungen, die bis tief in die Nacht dauern, von Männern, die auf den Feldern niederknien bei der Feldarbeit, von Frauen, die ihren Haushalt unterbrechen, um für ihre Kinder zu beten. Und im Schulhaus sitzt der 12-jährige James, ein stiller Junge, der in den letzten Tagen ungewöhnlich nachdenklich wirkt. Und sein Lehrer, Mr. Moore, beobachtet ihn aus dem Augenwinkel und James hat die Feder sinken lassen, die Stirn in die Hand gestützt. Und er sagt, James, geht es dir nicht gut? Und der Junge hebt den Kopf und es sind Tränen in den Augen. Und er sagt, Sir, ich glaube, Gott spricht zu mir. Und der Lehrer kennt solche Szenen inzwischen. Und diese Schüler suchen keine Aufmerksamkeit. Es ist eher, als würde eine große Last auf ihnen liegen, als wären sie innerlich erschüttert. Und er legt James die Hand auf die Schulter und er sagt, ruhig, geh nach Hause, Junge, sprich mit dem Herrn. Und James schüttelt den Kopf und er sagt, ich möchte jetzt beten, ich muss jetzt beten. Und der Lehrer nickt und führt ihn in einen Nebenraum. Und er hört den Jungen weinen aus diesem Raum. Und ein anderer Schüler, der es bemerkt hat, flüstert, Sir, darf ich auch? Und innerhalb weniger Minuten stehen 10 Schüler im Flur. Und dann 20 und dann 50. Und der Lehrer ruft den örtlichen Presbyter, der nur wenige Straßen entfernt wohnt, und als dieser eintrifft, knien bereits über hunderte Kinder im Schulhof. Manche still, manche leise betend, manche in Tränen, unter Tränen. Und die Nachricht verbreitet sich und Mütter lassen ihre Wäschekörbe stehen, Männer kommen von den Feldern und bald ist der Schulhof überfüllt. Und der Prediger beginnt mit fester Stimme Psalm 51 zu lesen. Und während er liest, geschieht etwas, was viele später als heilige Stille beschreiben würden. Ein Moment, in dem die Menge unter der Wirkung des Heiligen Geistes sich kaum getrauen zu reden. Und es sind keine ekstatischen Phänomene, es ist kein Chaos, es ist eine tiefe, bußfertige Ernsthaftigkeit, die sich im ganzen County ausbreitet und sich schließlich über ganz Irland ausbreiten würde. Und an diesem Tag bekehren sich nach zeitgenössischen Berichten über 300 Menschen in Coleraine, viele davon Kindern, deren Eltern später sagten, dass sie wie neue Personen waren. Diese Erweckungsbewegungen, die in Irland passiert sind, aber auch an anderen Stellen in dieser Welt, die veränderten eine ganze Gesellschaft. Viele Gemeinden wurden gegründet, die heute noch existieren. Viele Kirchen füllten sich wieder. Bars und das Geschäft mit dem Alkohol ging zurück. Kriminalitätsrate sank erheblich. Und die Kraft Gottes prägt auch heute noch ganze Länder. Lass uns für diese Kraft Gottes beten, auch für unser Land. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen vor Gott. Oh, wir kommen vor dir, vor unserem Herrn, der mächtig einbricht und dessen Kraft nicht erschöpflich ist. Und doch sehen wir so wenig heute von dieser Kraft. Und so beten wir mit Jesaja: Blicke vom Himmel hernieder und sieh herab von dem Ort, wo deine Heiligkeit und Ehre wohnt. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Das Auffallen deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit hält sich gegen mich zurück. Und doch bist du unser Vater. Dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Herr, warum willst du uns abhirren lassen von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deine Knechte willen, wegen der Stämme deines Erbteils. Ach, dass du die Himmel zerrissest und herabführest, dass die Berge erbebten vor deinem Angesicht, wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser siedend macht, um deinen Namen deinen Feinden bekannt zu machen, damit die Heiden vor deinem Angesicht erzittern. O Herr, wirke in unsere Gemeinde. Was für Menschen sollten wir sein? Erwecke uns, o Herr. Erwecke die Stadt um uns herum. Erwecke unsere Familien. Wir bitten dich. Im Namen von Jesus. Amen.